Herzlich willkommen zum Podcast Der Weg der Stoa, einem Dialograum für diese antike Lebensphilosophie. Der Podcast versucht, die Stoa über ihre Texte greifbar zu machen, sie ausgehend von diesen zu ergründen und last but not least, ihr aus moderner Perspektive näher zu kommen. Mein Name ist Alexander Zock und ich bin dein Host in diesem Podcast. Alle wichtigen Informationen rund um diesen Podcast sowie einen begleitenden Blog findest du auf der Webseite www.weg-der-stoa.de. Episode 23 – Das Konzept einer Lebensphilosophie. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich über das Konzept einer Lebensphilosophie sprechen. Wir haben dieses Konzept in vorhergehenden Folgen bereits mehrfach verwendet, ohne uns dabei Klarheit darüber zu verschaffen, was wir unter einer Lebensphilosophie überhaupt verstehen wollen. Der Begriff der Lebensphilosophie ist aber im deutschen Sprachraum mehrdeutig, da mit ihm unterschiedliche philosophische Strömungen angesprochen werden können. So ist der Begriff unter anderem mit einer eigenen Philosophietradition verbunden, die durch Autoren wie Henri Bergson und Wilhelm Dilthey und andere ins Leben gerufen wurde. Diese Tradition verstand sich als Gegenpol einer aus ihrer Sicht zu stark auf Rationalität setzenden Naturwissenschaft. Sie wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelt und versuchte, den Fokus der philosophischen Betrachtung auf den praktischen Lebensvollzug zu richten und Themen wie Intuition, Instinkt und Triebe einen größeren Stellenwert beizumessen. Man könnte diese Tradition daher auch als eine Philosophie des Lebens betrachten. Hiervon lassen sich jetzt aber zum Beispiel auch Ansätze differenzieren, welche eher versuchen, Philosophie für das Leben oder besser im Leben nutzbar zu machen, beziehungsweise noch umfassender Philosophie als eine Lebensform zu verstehen. Im Englischen wird diese philosophische Stoßrichtung als Philosophy as a Way of Life, abgekürzt PAWL, bezeichnet. Der Begriff geht hierbei auf ein Buch des französischen Philosophen und Historikers Pierre Hadot zurück. In diesem Buch stellt Hadot die These auf, dass in der antiken Tradition der hellenistischen Philosophieschulen der theoretische Diskurs in der Philosophie nur einen Teil einer Schultradition ausmachte und dass neben diesem vor allem auch praktische Übungen von großer Bedeutung waren, welche Hadot in seinem Buch als Spiritual Exercises, spirituelle Übungen, bezeichnet. Hadot geht hierbei sogar so weit, dass er die theoretischen Diskurse und die hiermit verbundenen Texte in den antiken Philosophieschulen teilweise als Ausdruck dieser spirituellen Übungen betrachtete, wie zum Beispiel im Fall der Selbstbetrachtung des römischen Kaisers Marc Aurel, oder aber nur als begleitende Materialien für diese Praxis. Hadot hat über diese Sichtweise auf die Selbstbetrachtungen von Marc Aurel ein ganzes Buch geschrieben, welches den Titel »Die innere Zitadelle« trägt und in deutscher Sprache lange Zeit nicht mehr verfügbar war. Es ist daher umso erfreulicher, dass der Finanzbuchverlag aus München beschlossen hat, dieses großartige Buch wieder neu aufzulegen. Dies ist primär der Lektorin Friederike Thompson zu verdanken, die sich im Finanzbuchverlag intensiv um die Literatur zur Stoa kümmert und die sich dafür eingesetzt hat, dass dieses verschollene Buch ab Januar 2025 wieder auf Deutsch verfügbar sein wird. Ich kann das Buch nur empfehlen und freue mich selbst schon sehr darauf, es im Januar endlich auch in Deutsch in Händen halten zu können. Doch kommen wir zurück zu unserer Ausgangsfrage. Anschließend an Hadot wird das Konzept der Philosophy as a Way of Life oder Lebensphilosophie oder auch manchmal Lebenskunst genannt, mittlerweile nicht mehr nur auf die antiken griechischen Philosophieschulen des Hellenismus angewendet, sondern ganz grundsätzlich als eine andere Perspektive auf philosophische Gedankengebäude verstanden. Eine Auswahl von Büchern, welche sich mit diesem Thema beschäftigen, habe ich in die Shownotes gepackt. Wie wird in diesen Schriften jetzt aber das Konzept einer Lebensphilosophie beschrieben? Hier finden wir beispielsweise in der Literatur folgende zwei Definitionen. Die erste Definition der beiden amerikanischen Philosophen Stephen Grimm und Caleb Coho. Diese Autoren beschreiben drei Anforderungen, die eine Philosophie erfüllen muss, damit sie als Rahmen für einen Lebensweg geeignet erscheinen kann. Dies sind erstens die Definition einer sogenannten Conditio Humana, also eines Verständnisses des Wesens des Menschen, im Rahmen der gegebenen Philosophie. zweitens die Definition eines absoluten Guten im Leben und drittens die Beschreibung eines Wegs, um dieses Gute auf praktischem Weg erreichen zu können. Die zweite Definition von Massimo Pigliucci, Sky Cleary und Daniel Kaufmann. Diese Autoren beschreiben als wesentliche Elemente eines solchen Philosophie erstens das Vorhandensein einer Metaphysik, also eines Weltbilds, zweitens das Vorliegen einer Ethik und drittens die Definition von Praktiken, welche mit der Metaphysik und der Ethik im Einklang stehen. In diesen Anforderungskatalogen zeigt sich ein hohes Maß an Übereinstimmung. So fordern beide Definitionen das Vorhandensein eines theoretischen Rahmens, welcher Auskunft über das Wesen des Menschen, Conditio Humana, und des Kosmos, Weltbild gibt. Sie fordern weiterhin eine begleitende Praxis, welche durch Übungen die Konzepte der Philosophie praktisch erfahrbar macht. Zuletzt fordern sie auch, dass diese beiden Aspekte durch die Definition eines handlungsleitenden Guten bzw. einer Ethik ergänzt wird. Diese Definitionen zeigen aber auch einen grundsätzlichen Unterschied zum Philosophieverständnis von Hadot auf. In beiden vorher genannten Fällen aus der Philosophy as a Way of Life Tradition steht theoretisches Wissen neben praktischem Wissen, wobei sich in beiden Fällen die Anforderungen so lesen, dass die Praxis sich an der Theorie orientieren muss. Bei Grimm und Coho soll durch die Praxis das theoretisch verstandene Gute erreicht werden. Im Fall von Pigliucci, Cleary und Kaufmann soll die Praxis den Anforderungen der Metaphysik und der Ethik genügen. In beiden Fällen ist die umgekehrte Forderung, dass auch die Theoriearbeit einen praktischen Nutzen haben muss und zum Beispiel einen Unterschied in der Praxis befördern sollte, nicht explizit formuliert. Hier zeigt sich die von Hadot in seiner Arbeit kritisierte asymmetrische Tradition in der Philosophie, welche nach seinem Verständnis aus der Interaktion der Philosophie mit dem Christentum resultierte und in der antiken Praxis der lebensphilosophischen Schulen des Hellenismus so nicht vorhanden war. Im Kern formuliert er hier die Hypothese, dass die praktische Anbindung der Philosophie in der spirituellen Praxis des Christentums aufgegangen ist. Siehe zum Beispiel Ignatius von Loyolas Exercitia Spiritualia in der Tradition der Jesuiten. Und dieser Strang der philosophischen Tradition, auch nach der Trennung der Philosophie vom Christentum im Laufe der Aufklärung nicht wieder eigenständig in der Philosophie etabliert wurde. Die Philosophie blieb in diesem Bild ein im Wesentlichen theoretisches Unterfangen. Der Gedanke Hadots ist dabei aber noch mehr als nur die Idee, dass neben die theoretische Seite der Philosophie eine praktische Übungspraxis treten sollte. Vielmehr fordert er, dass die Philosophie als Ganzes wieder unter das Primat einer lebenspraktischen Ausrichtung gestellt werden sollte, was bedeutet, dass theoretische Arbeit immer hinsichtlich ihrer Relevanz für die Lebenspraxis zu betrachten ist. Hierbei konstatiert er sogar, dass die Ausbildung widerspruchsfreier gedanklicher Systeme nicht im Vordergrund des Tuns steht und bei vielen antiken Autoren auch in ihren Texten in dieser Reihenform nicht auffindbar ist, was viele moderne Autoren oft auch kritisierten und verwunderte. Reine Theoriearbeit, welche sich komplett von ihrer lebenspraktischen Anwendung gelöst hätte, wäre aus Sicht dieses Verständnisses daher kein relevanter Bestandteil einer Philosophie, welche als Lebensweg bzw. Lebenskunst verstanden werden will. Um den Gedanken einer solchen philosophischen Praxis jetzt aber greifbar zu machen, zitiert Hadot in seinem Buch Philosophy as a Way of Life eine Liste von spirituellen Übungen, welche aus einer Schrift des Philon aus Alexandria, welcher um das Jahr Null herum lebte, entnommen sind und die für die damalige stoisch-platonische Tradition stehen dürfte. Philon beschreibt in diesem Text zwei nicht deckungsgleiche Listen solcher Übungen, welche Hadot in drei Gruppen untergliedert, namentlich meditative Übungen wie Achtsamkeits-, Meditations- und Erinnerungsübungen, intellektuelle Übungen wie Forschungsaktivitäten, analytische Untersuchungen, Lesen und Zuhören, sowie praktische Übungen wie die Ausübung von Selbstbeherrschung, den Umgang mit Leidenschaften, die Erledigung von Pflichten und das Ausüben der Indifferenz gegenüber Indifferentem. Hier denken wir sicherlich direkt an die Dichotomie der Kontrolle. Die jeweiligen Gruppen beinhalten hierbei konkrete Arten spiritueller Übungen. Diese Übungen stehen hierbei nicht lose nebeneinander, sondern bilden vielmehr ein in sich geschlossenes Ganzes einer lebensphilosophischen Praxis. So kann zum Beispiel in einer Lesegruppe sowohl das laute Lesen als auch das Zuhören sowie die skeptische Betrachtung einzelner Passagen geübt werden. Diese antike Liste hat in vielen heutigen Veröffentlichungen Eingang gehalten und ist dabei um eine Vielzahl weiterer stoischer Übungen ergänzt worden. Beispiele für eine solche Literatur finden sich ebenfalls in den Shownotes. Fasst man unsere bisherigen Überlegungen zu einem philosophischen Leben oder einer philosophischen Lebenskunst bzw. einem philosophischen Lebensweg, also einer Lebensphilosophie, zusammen, so lässt sich das wie folgt beschreiben. Die Ausübung einer Philosophie als Lebensweg oder Kunst ist durch zwei Aktivitätsfelder charakterisiert. Das eine Feld umfasst dabei das Praktizieren von spirituellen Übungen, spiritual exercises, und das andere Feld besteht aus der theoretischen Suche nach Wissen und Wahrheit über die Natur und das Leben. Das zweite Feld ermöglicht durch die Auseinandersetzung mit den Fragen nach Wissen und Wahrheit hierbei eine Vorstellung vom menschlichen Lebensziel sowie dem mit diesem verbundenen guten menschlichen Leben zu erlangen. Die Praxis der spirituellen Übungen ergänzt diese Vorstellung durch einen Erlebnischarakter, wie er nur über praktische Erfahrungen in festgelegten spirituellen Übungen möglich ist und welcher im Kern dem Praktizierenden unter anderem zum Beispiel dabei hilft, sogenannte Werteillusionen aufzugeben. Letztere sind dafür verantwortlich, dass wir bei rationalen Entscheidungen fehlgehen, da wir zum Beispiel den falschen Dingen Wert in unserem Leben beimessen. Hadot bezieht den Begriff Wert hierbei auf den durch uns emotional gefühlten Wert eines Dings, welcher uns aus Sicht dieser philosophischen Tradition oft in die Irre führt. Umgekehrt profitieren beide Aktivitätsfelder von der iterativen Steigerung des Verständnisses und Erlebens des Lebensziels und des Guten, da hierdurch wiederum auch die praktische und die theoretische Auseinandersetzung mit diesen Themen positiv beeinflusst wird. Hierbei ist auch von Bedeutung, dass Erfahrungen in spirituellen Übungen den theoretischen Diskurs über ein verändertes Erleben von Aspekten des Lebensziels und dem Guten im Leben instruktiv verändern können. Genauso wie sich umgekehrt eine durch den theoretischen Diskurs geschärfte Vorstellung des Lebensziels und des Guten im Leben die Art und Weise der Konzeption und Durchführung von spirituellen Übungen verändern kann. Die mit Hilfe dieser iterativen Schärfung gesteigerte Klarheit des Erlebens und der Vorstellung vom Lebensziel und dem Guten im Leben befähigt einen Menschen dann zu einem tugendhaften Leben im Alltag, welches wiederum mit dem inneren Zustand der Weisheit und damit der Eudaimonia, Glückseligkeit bzw. Ataraxia, Seelenruhe verbunden ist. Aufgrund der potenziell tiefgreifenden Auswirkungen eines solchen philosophischen Lebenswegs auf die innere und äußere Verfasstheit eines Menschen wurde dieser Ansatz in der Literatur unter dem Stichwort Philosophie als Therapie auch schon in die Nähe therapeutischer Ansätze gerückt. Michel Foucault bezeichnete zum Beispiel in seinem Spätwerk Sexualität und Wahrheit die Praxis einer solchen Philosophie als Lebensweg als Lebenskunst bzw. Selbstsorge. Cicero sagte über einen solchen Weg in der Philosophie: Das ist keineswegs verwunderlich, denn das bewirkt die Philosophie. Sie heilt die Seelen, nimmt grundlosen Kummer, befreit von Begierden und vertreibt Ängste. Pierre Hadot beschreibt das Ergebnis einer solchen Praxis in seinem Buch folgendermaßen: Wir haben es hier mit einer völligen Umkehrung unserer gewohnten Sicht der Dinge zu tun. Wir müssen von unserer menschlichen Sicht der Wirklichkeit, in der unsere Werte von unseren Leidenschaften abhängen, zu einer natürlichen Sicht der Dinge übergehen, die jedes Ereignis durch die Perspektive der universellen Natur ersetzt. Hadot spricht hier von der uns schon vorher begegneten Tatsache, dass Dinge oder Zustände in der Lebenspraxis eines Menschen einen bestimmten Wert haben können, dieser aber aus Sicht der Allnatur indifferent wird. Die Stoiker sprechen in dieser Hinsicht deshalb auch nur von präferierten und nicht präferierten Indifferenzien, welche für uns als Menschen zwar situativ einen Wert besitzen können, dieser aber nicht absolut gesehen werden darf, da er aus Sicht der Allnatur eben keinen Wert darstellt. Der von Hadot beschriebene Perspektivwechsel kann in der Praxis der Stoa als Übung benutzt werden und wird in diesem Kontext als die Technik des Naturalisierens bezeichnet. Ein Beispiel für diese Art der Übung ist die Betrachtung eines teuren Weins, welcher aus naturalisierter Perspektive nur als vergorener Traubensaft erscheint. Marc Aurel verwendet in seinen Selbstbetrachtungen häufiger diese Technik. Man findet das zum Beispiel in den Selbstbetrachtungen der Passage 6.13, um sich selbst gegen eine mögliche Überbetonung externer Werte zu wappnen. Vergleichen wir zum Abschluss unserer Betrachtung jetzt noch den Anspruch und das Wirken einer Lebensphilosophie mit den Angeboten, wie wir sie in der therapeutischen Praxis, in Coaching-Angeboten oder aber in der modernen Hilfsliteratur vorfinden können. So können wir mit Hilfe unseres erarbeiteten Verständnisses des Angebots einer Lebensphilosophie sofort den konzeptionellen Unterschied zwischen diesen Angeboten erkennen. Nehmen wir das Beispiel eines therapeutischen Angebots, welches wir zum Beispiel in psychologischen Praxen vorfinden, so finden wir hier zwar praktische Übungsangebote in Form von therapeutischen Interventionen, diese sind aber meist trotz wissenschaftlicher Verankerung nicht mit einer umfassenden Vorstellung eines philosophisch begründeten Guten im Leben eines Patienten oder Klienten verknüpft. Interessanterweise hat dabei aber gerade die in der heutigen therapeutischen Praxis sehr verbreitete und wissenschaftlich in ihrer Wirkung validierte kognitive Verhaltenstherapie in ihren Anfängen starke Impulse aus der stoischen Philosophie bezogen. Betrachten wir alternative Angebote, wie sie in Form von Ratgebern oder Entwicklungsleitfäden verfügbar sind, so finden wir in diesen Angeboten sowohl praktische Übungen als auch Leitsätze oder Leitmetaphern. Eine philosophische Reflexion oder eine Einordnung der entsprechenden Leitsätze zum Beispiel im Hinblick auf das durch diese erreichbare Gute im Leben eines Klienten findet dabei aber oft ebenfalls nicht wirklich statt. Gleiches gilt für die Begründung derartiger Leitsätze. Wir finden anstelle dieser Reflexion dann eher den Ansatz, dass durch das Verinnerlichen einzelner Leitsätze manchmal auch in Verbindung mit einer Übung ein Wandel hin zu einem Besser erreicht werden soll. Diese Vorgehensweise wurde dabei schon in der antiken Seelenschulung der Epikureer verwendet. Dies aber mit dem Unterschied, dass es nicht nur um reines Memorieren ging, sondern der entsprechende Leitsatz im Kontext des gesamten Systems der Lebensphilosophie des Epikurs interpretiert wurde. Ich hatte in der letzten Episode zum stoischen Konzept der Achtsamkeit bereits darauf hingewiesen, dass das reine zur Verfügung stellen und Memorieren von Leitsätzen ohne entsprechende Einbettung und Reflexion eines solchen Satzes im Rahmen einer lebensphilosophischen Praxis kaum Wirkung erzielen wird. Andere Angebote, wie zum Beispiel die Bücher des Münchner Philosophen Michael Bort, gehen hier einen anderen Weg. Michael Bort nutzt in seinen Büchern zum Beispiel einen philosophischen Rahmen als Ausgangspunkt seiner Überlegungen und führt dann dazu passende Praxisübungen ein. Ein derartiges Angebot kommt daher dem hier skizzierten Ansatz einer lebensphilosophisch instruierten Lebenspraxis bereits sehr viel näher. Fassen wir die Überlegungen in unserem Exkurs zusammen. So kann festgestellt werden, dass eine philosophisch instruierte Lebenspraxis gegenüber anderen Formen der personalen Entwicklungsunterstützung ein deutlich breiteres und tieferes personales Entwicklungsangebot macht. Ob dies in einer gegebenen Situation von Vorteil ist, hängt dann aber sicherlich auch mit den in einer Situation gegebenen Bedarfen und Zielsetzungen zusammen. Eine Kurzintervention zur Entspannung oder zur inneren Beruhigung oder eine Krisenintervention mit Hilfe psychologischer Interventionstechniken sind aus dieser Perspektive sicherlich von großem Nutzen. Wenn es aber um die Frage geht, wie eine wirkliche, nachhaltige personale Entwicklung hin zu einem selbstbestimmten guten Leben erfolgen kann, so scheint der Weg über eine umfassende lebensphilosophische Reflexion und Praxis, wie dies zum Beispiel über die Stoa angeboten wird, gegenüber weniger umfassenden Angeboten, wie zum Beispiel Lebensratgebern, Praxisleitfäden, aber auch Therapieformen deutlich von Vorteil zu sein. Die Übernahme einer Lebensphilosophie in das eigene Leben, wie es der Stoizismus anbietet, bedeutet daher deutlich mehr als die Übernahme von Lehrsätzen und Zitaten in die eigene Alltagspraxis. Sie verspricht aus meiner Sicht aber auch deutlich mehr, wie ich auf dem Weg der Stoa zu zeigen versuche. Um diesem Anspruch aber noch besser gerecht zu werden, werde ich ab jetzt auf dem Weg der Stoa auch häufiger einmal über einzelne praktische Übungen aus dem Portfolio der Stoa sprechen und diese so vorstellen, dass sie direkt Bestandteil einer eigenen lebensphilosophischen Praxis werden können. Ich hoffe, dass diese Übungen die Stoa für euch in ihrem Alltagsbezug noch greifbarer machen werden. So viel zur Lebensphilosophie heute. Zum Abschluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass in meiner Meetup-Gruppe unter dem Namen Weg der Stoa am 18.12. von 19 Uhr bis 20.30 Uhr online nochmal eine Buchvorstellung meines Buches Der Weg der Stoa in der Führung stattfindet. Das ist natürlich wie immer kostenfrei. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass in dem Podcast von Martin Permantier Ich, wir alle diese Woche eine Folge erschienen ist, in der ich mit Martin über mein Buch gesprochen habe. Vielleicht mögt ihr da auch reinhören. Den entsprechenden Link findet ihr in den Shownotes. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass am 15. Januar ebenfalls von 19 bis 20.30 Uhr in meiner Meetup-Gruppe eine interessante Veranstaltung stattfinden wird, in der wir buddhistische und stoische Achtsamkeit miteinander vergleichen werden. Und da wird als Gast ein buddhistischer Lehrer in München, nämlich Jesche Regel, dabei sein. Die Veranstaltung wird auch ebenfalls kostenfrei sein. Dann würde ich gerne noch ankündigen, dass ich in der nächsten Folge wieder mit Anne Germann zusammen sprechen werde und wir über das spannende Thema des Umgangs mit schwierigen Menschen sprechen werden. Ja, zum Abschluss vielleicht auch noch mal der Hinweis, dass ihr ja zu jeder Folge Infos auf der Webseite des Wegs der Stoa, nämlich www.weg-der-stoa.de finden könnt. Und dass nach wie vor auf der Instagram-Seite des Wegs der Stoa jeden Tag ein lebensphilosophisch relevantes Reflexionszitat zu finden ist. Schaut doch mal vorbei und abonniert den Instagram-Kanal und erzählt vielleicht auch anderen davon. Ich würde mich nämlich riesig freuen, wenn der Instagram-Kanal dieses Jahr noch ein paar mehr Follower erreichen könnte. So, last but not least, noch eine letzte Bitte. Schickt mir Feedback. Ich freue mich, wenn ich von euch höre und bin offen für Vorschläge, was ich auf dem Weg der Stoa verändern oder auch verbessern könnte. Schreibt mir doch einfach mal eine E-Mail an alexander.zock@weg-der-stoa.de. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank. Und mit diesem Gedanken sage ich für heute bis bald, soweit das Schicksal es zulassen wird. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit mir in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Dein Alexander Zock.